Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Studio Michael Hanisch vom Zimmertheater. Hallo.
Guten Morgen.
Die Saison ist wieder losgegangen in den Theatern, auch im Zimmertheater. Wie hast du die Zeit ohne das Zimmertheater überstanden?
Ich habe sie damit verbracht, Kräfte und Energie für die anstehende Spielzeit, die ja jetzt seit 2 Wochen wieder im Laufen ist, zu sammeln. Ich war viel unterwegs und habe mich aber am Ende der Ferien doch sehr wieder auf Theater gefreut. Also ich habe während der gesamten Sommerpause kein einziges Theaterstück geguckt, also auch nicht fremd geguckt, und jetzt habe ich so ein bisschen Nachholbedarf.
Also das kann man dann wirklich, kannst du wirklich loslassen dann auch, ohne dann auch schon wieder, na, die Spielzeit im Hinterkopf und ich müsste ja hier eigentlich...
Na okay, ganz loslassen kann man nie, also... Um mal ganz ehrlich zu sein, die ersten 2 Wochen habe ich auch im Büro verbracht, obwohl eigentlich Spielzeit frei war. Also, aber es bleibt dann doch immer ganz viel liegen, was noch getan werden muss. Aber dann habe ich wirklich losgelassen. Ich habe mir ein Manuskript, also ein Textbuch mitgenommen in die Ferien. Das betrifft meine eigene Produktion. Ich werde im Januar das Archimedische Prinzip inszenieren. Dieses Buch habe ich mir natürlich mitgenommen in die Ferien, da ein bisschen vorgearbeitet, aber ansonsten hatte ich kein Material dabei.
Und das Loslassen ist auch ganz wichtig, um wieder mit neuer Kreativität...
Natürlich, einfach Kräfte sammeln, Eindrücke auch sammeln, also jetzt auch Eindrücke eben abseits der Theater, abseits der Theatereinrichtung, der Theaterkultur. Ich habe viel Natureindrücke gesammelt, ich habe doch einiges auch an Eindrücken, gerade so eben auch zum Ersten Weltkrieg habe ich irgendwie ziemlich viel mitgekriegt. Ich war in Österreich unterwegs, da war an jeder Ecke eine Landesausstellung, also praktisch in jedem österreichischen Bundesland gab es eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg, und nachdem wir ja auch ein Erster Weltkriegsprojekt machen, habe ich mir diese ganzen Ausstellungen angeguckt und sozusagen Sekundärmaterial gesammelt.
Sind diese Eindrücke dann schon so ein bisschen dann unter dem Gesichtspunkt auch vielleicht der weiteren Verwertbarkeit manchmal?
Natürlich, natürlich. Also man geht dann in diese Ausstellungen, und eine war besonders gut, da gab es unglaublich viel Textmaterial, also Briefe, Gedichte, Lieder. Und da habe ich dann doch das eine oder andere abfotografiert, um schon mal ein bisschen Material zu sammeln.
Das dann wieder in irgendeiner Form vielleicht im Zimmertheater wieder zur
Verwendung. Da lassen wir uns überraschen. Also die Proben zu unserem Ersten Weltkriegsprojekt, die beginnen erst am, Moment, jetzt muss ich überlegen, 6. Oktober. Insofern, da sind wir zwar in der Vorbereitung, aber jetzt haben wir erstmal noch eine andere Premiere, die ansteht. Und da sind wir mitten in den Endproben. Das ist auch der Grund, wieso ich leider hier alleine gerade bin. Eigentlich sollte Regisseur Frank Siebenschuh noch mitkommen. Aber wie es in so einer Endprobenwoche oft ist, jetzt ist doch eine Probe angesetzt worden, Montagvormittag, heute Abend dann Durchlauf, und ja, aber ich denke, ich kann genug auch berichten aus dem Zimmertheater.
Doch aus der Erfahrung wissen wir ja, dass wir die Stunden auch hier zu zweit immer sehr gut gefüllt haben.
Das ist richtig.
Ja, neue Spielzeit hat jetzt begonnen. Gibt es irgendein Motto bei euch, irgendeine verbindende Klammer?
Ja, wir haben unser Spielzeitmotto Leben lassen genannt. Also gerade einfach im Hinblick natürlich auf 100 Jahre Erster Weltkrieg war das eine ganz schöne Klammer, weil wir eben auch dieses Projekt eben angehen, und dann passt es aber ganz, ganz toll eben zu allen anderen Stücken auch. Nicht nur, weil es eben auf sich auf diese allgemeine Aussage Leben und Leben lassen bezieht, sondern weil es tatsächlich in vielen der Stücke um die Existenz Ängste des Menschen geht, um die Existenzgrundlagen des Menschen geht, und das oft oder in den meisten Fällen tatsächlich in einer sehr negativen Ausprägung verhandelt wird. Gibt aber auch natürlich lustige Stücke, weil man muss ja immer beim Spielplangestalter auch ein bisschen darauf achten, dass so ein bisschen für alle was geboten ist, aber tatsächlich diese Klammer funktioniert richtig, richtig gut. Auch jetzt beim Durcharbeiten des Spielzeitheftes ist mir das wieder aufgefallen, auch jetzt beim Vorbereiten der Materialsammlungen für die nächsten Produktionen ist eine gute Klammer, also ein gutes Motto, würde ich mal sagen.
Und aber der Auslösergrund war dann das Weltkriegsprojekt.
das haben wir schon relativ lang geplant, dieses Erste Weltkriegsprojekt. Es machen ja unglaublich viele Theater auch was zum Ersten Weltkrieg. Bei uns ist es so, wir haben uns entschieden, kein ernstes Thema zum Ersten Weltkrieg zu machen, sondern ein bisschen auch auf die Absurdität des Ausbruchs ein bisschen einzugehen. Deswegen heißt unser Abend auch Niki und Willi. Das wiederum bezieht sich auf den Briefwechsel zwischen Zar Nikolaus und Kaiser Wilhelm, die ja, wie das in europäischen Königshäusern so der Fall ist, miteinander verwandt waren und die dann immer schön Briefe miteinander ausgetauscht haben und Telegramme, die dann losgingen mit an seine Hoheit Zar Nikolaus II., lieber Niki. Und umgekehrt lieber Willi. Und das fanden wir dann schon mal einen sehr absurden Moment, dass eben dann auch der Erste Weltkrieg eben auf so ja familiärer Ebene natürlich irgendwie ausgebrochen ist. Und dann das nächste Absurde ist natürlich, dass die Elite im Sommer 1914 ja komplett versagt hat. Also die politische Elite ebenso wie die künstlerische, intellektuelle Elite. Das werden wir aufgreifen in unserer Revue und dann werden wir tatsächlich viel musikalisch bringen, also von der Wacht an Rhein bis alle möglichen Soldatenlieder, da hat Axel Krause das Ganze inszenieren wird, zusammen mit Peter Sindlinger, der Historiker ist, unglaublich viel Material schon rausgesucht. Und um das Ganze natürlich noch ein bisschen absurder zu machen, der Abend Niki und Willi ist für zwei Schauspieler und eine Spielzeugeisenbahn.
Oh, das künstlerische Versagen zu der Zeit, woran machst du das fest? Sind die da auch alle eingestimmt dann in diese
Hurra? Naja, also es ist jetzt gerade auch wiederum, ist mir das wieder aufgefallen bei der Vorbereitung unserer nächsten Premiere, Reigen von Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler als Vertreter der Wiener Moderne, die ja eben um diese Zeit aktiv war, war einer der ganz wenigen Künstler, der sich vehement gegen den Ersten Weltkrieg ausgesprochen hat und dann auch während der Dauer des Krieges pazifistisch agiert hat, die Materialschlachten, gerade in Frankreich eben, diese, wo die Menschen ja verheizt wurden, extrem kritisiert hat. Und er war einer der wenigen, jetzt mal abgesehen eben von Karl Kraus, den man ja vielleicht noch kennt, so mit die letzten Tage der Menschheit und so. Aber die meisten österreichischen Intellektuellen und auch viele Schriftsteller waren ungemein patriotisch und sind wirklich mit diesen Hurrarufen auch in den Ersten Weltkrieg gezogen. Und das böse Erwachen folgte dann erst mit dem Ende der Monarchie.
Ihr habt es bewusst jetzt quasi an das Ende der Jubiläumsfeierlichkeiten auch gelegt, weil wird ja eigentlich schon das ganze Jahr, läuft ja schon sehr viel auch im Zeichen des Ersten Weltkriegs.
Ne? Das ist natürlich ein bisschen auch der Spielzeitpause geschuldet, weil natürlich gerade Ende Juli, Anfang August, wo ja eigentlich das eigentliche oder der eigentliche Zeitraum dieses Jahrestages stattfinden sollte, bei uns natürlich in der Spielzeitpause lag. Auf der anderen Seite wollten wir nicht mit dem Ersten Weltkrieg eröffnen, denn das würde, glaube ich, einen Schatten über die gesamte Spielzeit werfen und insofern haben wir uns dann eben entschlossen, zwar eben zeitlich in diesem Raum zu bleiben, sind aber dann eben auf Arthur Schnitzler gegangen und als zweites kommt dann eben der Erste Weltkrieg.
Ja, erste Premiere, jetzt am Samstag, Arthur Schnitzler, Reigen. Du hast schon ein bisschen was über ihn gesagt. Kann man das noch ein wenig vertiefen, als was ist er für ein Autor gewesen?
Arthur Schnitzler ist ein Autor, wie ich gesagt habe, der Wiener Moderne, ein Vertreter, der sich unglaublich mit der Psyche des Menschen befasst hat. Er ist ja auch Zeitgenosse von Sigmund Freud und Sigmund Freud hat Arthur Schnitzler seinen Doppelgänger genannt. Die beiden haben sich sehr geschätzt in ihren Arbeiten. Freud hat die literarischen Arbeiten Schnitzlers geschätzt, umgekehrt hat Schnitzler die Arbeiten zur Psychoanalyse von Freud sehr geschätzt. Die beiden haben auch regelmäßig sich Briefe geschrieben, allerdings den persönlichen Kontakt sehr gescheut. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass Arthur Schnitzler eigentlich im Brotberuf auch Arzt war. Das heißt natürlich auch in die Medizinerrichtung natürlich auch sich mit dem Menschen befasst hat und in seinem literarischen Schaffen zwar eben die Psychoanalyse eben auch aufgegriffen hat, aber natürlich nach eigenen Formen, nach literarischen Umsetzungen dieses Gedankenkonstruktes gesucht hat. Und Arthur Schnitzler ist vielleicht, kann man es so sagen, als ganz wichtiger Vertreter der deutschen Sprache, der deutschen Literatur auch in die Geschichte eingegangen. Denn er war der erste Schriftsteller, der den inneren Monolog verwendet hat. Das heißt, um seinen Lesern einen besseren Einblick in die Figuren, die er da geschaffen hat, in Erzählungen, in Romanen, aber eben dann auch in Dramen zu geben, hat er eben den Gedankenstrom dieser Figuren zu Papier gebracht. Und das ist natürlich eine ganz interessante Herannäherung auch, dass plötzlich eine Figur eben nicht nur durch ihre direkten Äußerungen fassbar wird, sondern dass man plötzlich eben auch Gedanken lesen kann, Gedanken hören kann.
Als dramaturgischer Kniff.
Genau. Also es ist einfach, so schafft er natürlich einerseits natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen eben der, ich nenne es jetzt mal Oberflächengestaltung der Figur, zwischen dem, was die Mitmenschen dieser Figur wahrnehmen, sei es jetzt im Drama oder in Erzählung, und eben auch, was in dieser Figur vorgeht. Und das ist natürlich ein extremes Spannungsverhältnis und auch eine Reibungsfläche. Und das macht das natürlich für uns als Theaterschaffende und auch als Leser, wenn man eben Schnitzel liest, ungeheuer interessant, sich diese Figuren mal näher zu betrachten.
Das hat er bei Erzählungen und bei seinen Dramen.
Bei den Dramen, also jetzt bei dem Drama, das wir zur Premiere bringen, bei Reigen eher nicht, aber bei seinen späteren Dramen hat er das durchaus eben auch im Drama dann angewandt. Das eben das, was man früher oft eben bei Seitesprechen genannt hat, eben wenn plötzlich eine Figur aus dem Geschehen aussteigt und sich ans Publikum wendet oder eben vor dem Vorhang tritt und sozusagen Gedanken schildert, dann ist das bei Schnitzler auch direkt eingeflochten in das dramatische Geschehen. Und das ist wieder ein Gedankenstrich und dann plötzlich eben sieht man, was in der Figur vorgeht. Bei Reigen, das ist eher noch ein Stück, das eher aus seiner Frühzeit stammt. Das ist entstanden um 1900. Schnitzler ist 1862 geboren, also es ist eher noch so, ich würde es jetzt mal zu den früheren Werken zählen, auch wenn er schon ein bisschen älter natürlich war zu diesem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, er war auch Mediziner und hatte einen Brotberuf, hat zwar immer nebenbei geschrieben, aber dass er dann auch eben Geschichten veröffentlicht hat, Dramen veröffentlicht hat, das ist dann erst sozusagen ja zwischen 30 und 40 passiert. Und bei Reigen, um auf das, was ich eigentlich sagen wollte, zurückzukommen, da ist noch ein sehr dialogisches Drama. Es sind insgesamt 10 Dialoge, tatsächlich Dialoge in Form von 2 Personen, die auftreten. Und wie der Titel schon sagt, Reigen, eine Person wechselt immer, eine bleibt auf der Bühne und am Ende schließt sich der Reigen wieder.
Da dreht es einmal die Runde. Nochmal ganz kurz zum Umfeld auch. Warum hat Freud ihn für einen Doppelgänger gehalten?
Na, tatsächlich, weil eben Schnitzler in der Literatur das gemacht hat, was Freud eben in der Psychoanalyse gemacht hat oder in seinen Büchern gemacht hat, Menschen analysiert hat, nach dem Verborgenen im Menschen gesucht hat, danach gesucht hat, was treibt den Menschen voran, was ist der Auslöser für bestimmte Handlungen. Und tatsächlich ist es auch so, es ist nicht die identische Wortwahl, aber wenn man jetzt sozusagen das Spannungsverhältnis auch zwischen Eros, Thanatos, was ja Freud rausgearbeitet hat, dann taucht das als literarisches Thema eigentlich praktisch in jedem Schnitzler-Text auf.
Auch bei Reigen gleich dann nochmal.
Genau.
Die Wiener Moderne, wofür steht die?
Die Wiener Moderne steht dafür, dass auf der einen Seite es versucht, oder die Schriftsteller der Wiener Moderne versucht haben, ihre Figuren eben plastisch zu gestalten, eben nicht nur eben in einem Realismus eingebettet, wie das vielleicht eben noch Gerhard Hauptmann in Deutschland gemacht haben oder die Naturalisten allgemein, sondern eben sie versucht haben, ihre Figuren auch psychologisch eben zu erweitern, ihre Figuren psychologisch zu fundieren. Und die Wiener Moderne zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass sie Tabuthemen auf die Bühne gebracht hat. Also bei Reigen ist es natürlich erstmal das ganz große Thema Sex und alles, was eben mit Sex im Zusammenhang steht. Also über die körperlichen Formen des Sexualkontaktes, aber auch damit verbunden eben auch Probleme, Impotenz wird thematisiert, Ehebruch wird natürlich thematisiert, auch Prostitution, Ausbeutung, das sind natürlich Tabuthemen, die gerade in einer großbürgerlichen Wiener Gesellschaft um 1900 totgeschwiegen worden sind. Und gerade Arthur Schnitzler hat eben diese Themen aufgegriffen, in seinem Drama Reigen auf die Bühne gebracht, aber nicht nur eben im Reigen, auch in anderen Dramen auf die Bühne gebracht. Und das haben andere Autoren eben auch gemacht. Und dadurch, denke ich, hat die Wiener Moderne einen ganz gesellschaftskritischen Beitrag geleistet. Auch der vorhin erwähnte Karl Kraus als großer Gesellschaftskritiker gehörte ja diesem Kreis an.
War nicht auf Wien beschränkt?
War nicht auf Wien beschränkt, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt mal dran denkt, dass auch Autoren, die sozusagen zur Wiener Moderne gezählt werden, wie eben Karl Kraus, der eben in Wien und Berlin gelebt hat, oder Hugo von Hofmannsthal, der eben in Wien, aber eben auch auf dem Land gelebt hat, den wir natürlich auch heutzutage mit Salzburg verknüpfen, wobei da hat er sich gar nicht so viel aufgehalten, aber natürlich auch die Kontakte der, ja, ich nenne es jetzt mal deutschsprachigen Intellektuellen, war natürlich schon eng verknüpft, auch zwischen Berlin und Wien. Die Autoren haben sich natürlich gegenseitig ausgetauscht, standen in Briefwechsel, haben sich regelmäßig getroffen. Wiener Moderne bezieht sich halt vor allem darauf, dass es halt damit die österreichischen Autoren bezeichnet werden.
Und Arthur Schnitzler hat dann mit Reigen einen der größten Theaterskandale des 20. Jahrhunderts ausgelöst.
Das ist ganz richtig, wobei man auch ein bisschen zurückgreifen muss. Der eigentliche Skandal hat sich eigentlich über 20 Jahre gezogen. Denn Arthur Schnitzler hat angefangen, Reigen zu schreiben, circa 1897. Er hat es dann 1903 zum ersten Mal veröffentlicht, als Privatdruck veröffentlichen müssen, denn kein Verlag wollte erstmal dieses Stück drucken lassen. Er hat es dann per Privatdruck auf eigene Kosten drucken lassen für Freunde, Bekannte. Dieser Privatdruck wurde schnell aufgegriffen. Es gab sehr viele Raubkopien davon. Man sprach dann von dem bekannten, unbekannten Stück, denn eigentlich durfte es ja keiner kennen. Gerade in den intellektuellen Kreisen kannte es natürlich dann jeder. Das Stück selbst hat dann 20 Jahre gebraucht, bis es auf der Bühne gezeigt wurde, nämlich 1920. Und diese Aufführung löste dann wiederum einen Skandal aus. Ich habe jetzt noch vergessen zu erwähnen, dass dieser Privatdruck auch sehr schnell von den Zensurbehörden verboten worden ist. Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, dann auch in Polen, auch in Frankreich. Also insofern nochmal das unbekannte, bekannte Buch. Jeder wollte es lesen, jeder hat es gelesen, aber offiziell durfte es keiner kennen. Und als es dann 1920 tatsächlich auf die Bühne kam, musste es unter Polizeischutz, wurde die Premiere gespielt. Es gab während der Vorstellung, ich nenne es jetzt mal Ausschreitungen, Wortgefechte zwischen den Akteuren auf der Bühne und den Leuten im Publikum, Wortgefechte vor dem Theater, und das Ganze hat einen Prozess nach sich gezogen. Nämlich wurden Schnitzler und die Darsteller, die dieses Stück gespielt haben, angeklagt wegen angeblicher Darstellung unzüchtiger Handlungen. Die Klage wurde letztendlich abgewiesen, also Schnitzler und seine Mitstreiter, Mitspieler wurden freigesprochen. Allerdings hat das dann wiederum Schnitzler dazu bewogen, dass er dieses Stück nicht mehr auf der Bühne zulassen wollte. Er hat ein Aufführungsverbot verhangen. Dieses Aufführungsverbot wurde erst 1982 aufgehoben, und zwar von den Erben von Arthur Schnitzler, die dann entschieden haben, dass dieses Werk doch wieder auf den Bühnen gezeigt werden soll. Das Aufführungsverbot endete am 31.12.1981, und bereits am 1. Januar 1982 haben zahlreiche Theater dieses Stück wieder zur Premiere gebracht, weil es eben tatsächlich in den Schilderungen auch im Aufeinandertreffen unterschiedlicher Figuren und dem, wie eben Sexualität auch verhandelt wird, dann doch ungemein modern bis heute eben ist und eigentlich nichts verloren hat, weil es eigentlich genau eben durch die psychoanalytischen Elemente und auch natürlich gesellschaftskritische Elemente Themen aufgreift, die um 1900 genauso aktuell sind, wie sie heute sind.
Das wurde quasi nur die Premiere gespielt und dann 60 Jahre nicht mehr.
Genau. Also es gab dann keine Aufführungen mehr davon. Es ist auch ganz lustig, wie es dann in der Druckgeschichte weiterging. Also ich habe ja vorhin erwähnt, es gab diesen Privatdruck, unzählige Raubkopien. Arthur Schnitzlers Werk wurde eigentlich beim S. Fischer Verlag in Berlin verlegt. Ist eigentlich bis heute ein sehr angesehener Verlag, die Fischer Verlage oder der Fischer Verlag. Viele große Autoren veröffentlichen dort bis heute. Der Fischer Verlag hat Reigen zum ersten Mal 1931 drucken lassen, bevor es dann 2 Jahre später durch die Nationalsozialisten wieder verboten worden ist, wie alle Werke von Arthur Schnitzler auf dem Index unter dem Nationalsozialismus standen. Hatte auch damit zu tun, dass natürlich Arthur Schnitzler Halbjude war.
Aber das Verbot, das es am Anfang gab für den Privatdruck, das wurde irgendwann aufgehoben, aber es hat trotzdem...
Das wurde in der Weimarer Republik aufgehoben, allerdings war der Verlag, wollte dieses Risiko nicht eingehen, dieses Stück drucken zu lassen und konnte sich eben erst 1931 dazu durchringen.
Also fast so ein virales Phänomen ja auch, ne? Auf der einen Seite berühmt und bekannt und schon Gespräche und jeder wollte es haben, auf der anderen Seite aber auch fast schon Bückware.
Genau, unter dem Ladentisch verkauft, wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber hinter den Büchern im Bücherregal versteckt irgendwie, wenn Besuch kommt, dass man es nicht sieht, gerade wahrscheinlich auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass eben auch gerade diese bürgerlichen Kreise, die eigentlich ja kritisiert werden in dem Stück, natürlich dieses Stück ebenso gelesen haben.
Und was war der eigentliche Skandal?
Der eigentliche Skandal ist, glaube ich, oder liegt darin, dass bei Arthur Schnitzler Figuren aus allen gesellschaftlichen Ebenen miteinander in Kontakt treten, miteinander eben in Sexualkontakt auch treten, dass eben das, was Standesunterschiede nicht gewahrt werden, dass eben auch gezeigt wird, wie die Oberschicht zum Beispiel ihre Angestellten sexuell ausbeutet. Also es gibt eine Szene in dem Stück, die heißt Das Stubenmädchen und der junge Herr. Und da ist es ganz klar, dass der junge Herr eben sein Stubenmädchen eben auch sexuell missbraucht. Dieses Stubenmädchen sich auf dieses Spiel einlässt, vielleicht weil es sich vielleicht auch mehr erhofft, mehr erwartet oder finanziell vielleicht auch mehr erhofft und dann natürlich sehr schnell fallen gelassen wird. Das ist sicherlich der eine gesellschaftliche Skandal. Auf der anderen Seite eben auch Themen wie eben Ehebruch auf der Bühne darzustellen und zwar in 3 Folgen sozusagen darzustellen. Also ich habe ja gesagt, es bleibt immer eine Figur auf der Bühne, dann wechselt es in eine andere Szene und dann kommt eine Figur dazu. Und nur um mal ein Beispiel zu geben, das Stubenmädchen und der junge Herr ist eine Szene. Der junge Herr bleibt auf der Bühne, dann kommt die junge Frau dazu. Die beiden haben Sex miteinander, die junge Frau geht nach Hause zu ihrem Gatten, dann passiert das gleiche Spielchen mit ihrem Gatten davor und danach wird eben sogar noch über Ehebruch und kennst du gefallene Frauen und ist es ein Unterschied, wenn eine Frau Ehebruch begeht und ein Mann Ehebruch begeht und diese Szene dann wechselt wiederum, der Gatte geht zum süßen Mädel und verführt das junge Mädchen, das vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt ist, also dann kommt wieder noch ein Thema mit rein, Verführung Minderjähriger oder Missbrauch. Das sind natürlich Themen, die für uns heute natürlich interessant und aktuell sind, die natürlich aber damals auch, eigentlich wollte sich niemand damit offiziell befassen. Also genau wie Prostitution. Jeder wusste, dass es Prostituierte gab, aber allein Rechte oder Ähnliches für Prostituierte einzufordern, darauf kam niemand auf diese Idee und viele Prostituierte mussten ja auch sozusagen halb im Untergrund agieren, denn auch gesetzlich war es ja so, dass Prostitution offiziell immer noch verboten war, genauso wie ja auch Ehebruch nicht nur einen gesellschaftlichen Skandal mit sich bringen konnte, sondern ja auch juristische Folgen mit sich bringen konnte. Also wenn eben gerade eben in Bezug auf eine Frau, die Ehebruch begeht, hat natürlich keinen Anspruch auf Unterhaltszahlungen oder einen Teil des Vermögens sollte es zur Scheidung kommen. Also das, was bis in die 70er Jahre ja auch im deutschen Recht, also schuldlos oder schuldig geschieden, praktiziert wurde, das gab es um diese Zeit auch und hatte natürlich gerade eben auch für Frauen sehr große Konsequenzen, weil damit natürlich auch eine finanzielle Abhängigkeit vom Ehemann bestand.
Für den Mann galt es nicht?
Das ist eben der Unterschied tatsächlich, und das ist was, was Schnitzler auch in diesem Stück aufgreift, dass eben bestimmte gesellschaftliche Kriterien für Männer nicht gelten, genauso eben auch juristische Kriterien anscheinend für Männer nicht gelten, und dass es eher sozusagen zum in großbürgerlichen Kreisen zum guten Ton noch gehört hat, dass man natürlich neben seinem Eheleben noch einem ausgiebigen Sexualleben gefrönt hat.
Also jedem Mann seine Konkubine, und wenn die Frau das macht, dann...
Dann ist es der große Skandal, genau.
Halleluja. Und er hat es als einer der ersten quasi angeprangert. Da kann man ihn dann schon fast als Frauenrechtler auch bezeichnen, oder waren ihm eher andere Dinge dann wichtig?
Also tatsächlich war Arthur Schnitzler einer, der die Frauenbewegung in Österreich sehr unterstützt hat, sowohl finanziell als auch eben moralisch, immer wieder auch Aufsätze geschrieben hat, dieses Thema betreffend. Ob er jetzt wirklich 100% Frauenrechtler war, ich glaube aber, dass ihm dieses Thema sehr wichtig war, die gesellschaftliche Gleichstellung in allen Bereichen, auch eben die juristische Gleichstellung. Aber eben auch, das ist, glaube ich, eher das, was ihm eben wichtig war, wenn es eben auch um Standesunterschiede geht, eben auch die Gleichstellung, dass eben auch ein Stubenmädchen, um dieses Beispiel wieder aufzugreifen, eben auch juristisch eventuell Möglichkeit hat, gegen den jungen Herrn zum Beispiel vorzugehen. Also ich glaube, eher an diesen Aspekten lag ihm.
Wobei wir diese Standesunterschiede heute ja nicht mehr so extrem haben.
Das ist richtig, und das ist, glaube ich, auch das, was wir in unserer Arbeit aufgegriffen haben, also wenn wir das Stück jetzt inszenieren, dass uns diese Standesunterschiede nicht mehr so wichtig sind, sondern wir suchen gerade, oder wir haben in den Proben sehr stark danach gesucht, zu gucken, wie begegnen sich die Figuren auf Augenhöhe oder nicht auf Augenhöhe, was zum Beispiel Intellekt angeht, was finanziellen Hintergrund angeht, aber eben auch, wie begegnen die Figuren einander eben im Umgang mit Sexualität. Also auch dort gibt es sehr unterschiedliche Aspekte, eben von frivol bis eben sehr keusch zurückgezogen. Also wie lässt sich eben ein Mensch verführen? Und das funktioniert natürlich auch von Standesunterschieden unabhängig, also diese psychologische Sichtweise auf die Figuren. Und das war dem Regisseur Frank Siebenschuh sehr wichtig, und das war auch uns als Team drumherum sehr wichtig, dass eben die Figuren ernst genommen werden und dass eben dieser Diskurs, der bei Schnitzler eben noch dieses gesellschaftskritische Kapital hatte, eben heutzutage ein bisschen drauf verlagert wird, zu gucken, wie geht der Mensch miteinander um, und vor allem eben auch, wie werden Menschen sozusagen auch emotional missbraucht, um eben für den jeweiligen Partner zum sexuellen Lustgewinn zu kommen.
Und auch die darstellerische Form ist speziell, eben, dass immer nur zwei Personen auf der Bühne sind. Welche sind denn die ganzen beteiligten Personen? Kann man das nochmal so ein bisschen in der Abfolge auch?
Ich
so
kann den Reigen einfach mal ganz kurz aufzählen.
Genau, aufdröseln.
Also, es geht los mit Dirne Soldat, Soldat Stubenmädchen, Stubenmädchen junger Herr junge Dame und ihr Gatte, Gatte und das süße Mädel und der Dichter und die Schauspielerin und der Graf, und am Ende landet der Graf wieder bei der Dirne, damit der Reigen sich natürlich schließt.
Und die Figuren kriegen dann alle auch so ein bisschen ein psychologisches Korsett, also man erfährt
ein bisschen was natürlich über den sozialen Hintergrund dieser Figuren. Tatsächlich aber eben wesentlich interessanter ist eben das angesprochene psychologische Konzept, das Schnitzler eben aufgreift. Alle Figuren sind sie tauchen zwar als namenlose Figuren auf, also sind eben reduziert auf ihre Berufsbezeichnungen oder ihre gesellschaftlichen Bezeichnungen. Es gibt tatsächlich auch nur drei Namen, die in dem Stück fallen. Diese Namen bleiben aber eigentlich unbedeutend. Viel interessanter ist eben, was diese Figuren eben mitbringen. Also die Dirne, was sie an psychologischen Hintergrund mitbringt, das ist natürlich wiederum auch ein Wechselspiel zwischen eben dem gesellschaftlichen Hintergrund und was eben auch der gesellschaftliche Hintergrund auslöst in der Psyche einer Figur.
Und wie bringen Sie das rüber? Die Dirne erzählt dem Soldat dann
Oh. Nein, das ist Schnitzler macht das natürlich viel differenzierter. Es wäre ja auch langweilig, wenn die Dirne sich hinstellen würde und sagen würde, hallo, also ich bin die Dirne und so geht's mir. Mhm. Nein, das wird in Gesprächen gemacht, eben in diesen dialogischen Formen. Es sind, das ist auch ganz interessant, oft ganz kurze Sätze, die eben nach und nach dieses Bild zusammenfügen. Das heißt, eigentlich ist Reigen ein sehr schnelles Stück. Die Dialoge sind sehr abgehakt miteinander und sind trotzdem eben, was in diesen kurzen Sentenzen drinsteckt, unglaublich aufschlussreich, was eben die Figuren ausmacht. Man erfährt unglaublich viel auch über diese Zeit, eben auch die Dirne, die nachdem sie mit dem Soldaten eben Sex hatte, auch um das Geld eben verhandelt und dann noch eben einen Sexkreuzer für den Hausmeister braucht, damit er ihr überhaupt an ihre Wohnungstür überhaupt sie wieder in den Hof lässt. Also das ist natürlich auch interessant zu erfahren, dass eben die Leute auch dahin eingeschränkt waren, dass sie eben nicht nach Belieben rein und raus gehen konnten in ihre Wohnungen, sondern dass nach zu bestimmten Uhrzeiten natürlich das Hoftor geschlossen war und man dann eben dem Hausmeister auch was zahlen musste, dass er einem aufsperrt. Und das zeigt natürlich auch wiederum, wenn man sich dann darüber hinaus befasst, in welchen Verhältnissen eben eine dieser Figuren lebt. Also dass es sich da um wohl eine billige Mietkaserne handelt und eben nicht um das gut bürgerliche oder das Leben in einer gut bürgerlichen Wohnung oder einem gut bürgerlichen Viertel. Und so ergänzen sich viele Kleinigkeiten eben zu einem umfassenden Bild, was diese Figuren eben mitbringen. Und auch eben die Art und Weise, wie die Figuren einander verführen oder versuchen zu verführen, bringt natürlich ganz viel an interessanten Materialien mit. Also die Dirne ist da vielleicht noch am einfachsten gestrickt, bei der geht es natürlich um einen finanziellen Gewinn, aber wenn es dann eben auch gerade darum geht, wie der Ehemann, der Gatte eben ein junges Mädchen verführt, was da eben auch mitspielt an, soll ich jetzt nicht, okay, die ist minderjährig, aber auf der anderen Seite ist er halt nun in dem Moment so geil, dass er unbedingt möchte und das erzählt dann eben viel über die Figuren und das haben müssen mussten wir dann bei den Proben eben auch oft eben aufschlüsseln, aufarbeiten und eben nochmal ergänzend drüber nachdenken, was in diesen kurzen Sätzen oft drinsteht.
Und welche Verführungsmethoden gibt's noch? Wie läuft es denn ab?
Also es wird eben einmal sehr direkt, wenn es eben gerade um das Finanzielle eben geht, bei der Dirne. Auf der anderen Seite, wenn der junge Herr das Stubenmädchen verführt, dann ist es erstmal ein Spiel auch zwischen eben ich darf dir befehlen, du musst mir gehorchen. Und das Stubenmädchen probiert natürlich dann auch aus, wie weit sie eben sich aus dem Fenster lehnen kann, was sie eben machen kann, um den jungen Herrn zu umgarnen. Natürlich auch eben mit dem Hinterkopf, wenn ich mich jetzt von ihm verführen lasse, vielleicht springt dann auch eben eine bessere Stellung oder ein höheres Gehalt oder ähnliches für mich raus. Man könnte auch so weit gehen zu überlegen natürlich auch, und auch diese Überlegung steht natürlich damit im Zusammenhang, inwieweit sich natürlich so ein Stubenmädchen dann auch einen gesellschaftlichen Aufstieg erhofft und vielleicht letztendlich davon ausgeht, vielleicht heiratet er mich ja auch, wenn ich ihm jetzt gefalle und er sich in mich verliebt. Dann auf der anderen Seite gibt es eben auch daneben, dass eben jemand betrunken gemacht wird, also im Prinzip auch eben ja missbraucht wird in dem Falle natürlich, betrunken gemacht eben und dann sexuell missbraucht wird. Es gibt ein Gespräch, weil ich vorhin den Begriff der Augenhöhe, inwieweit sich eben tatsächlich auch die Figuren auf Augenhöhe treffen, miteinander reden können. Es gibt das Gespräch zwischen der Schauspielerin und dem Graf und das ist ein Gespräch, das tatsächlich auf einer Augenhöhe stattfindet, weil nämlich diese beiden Figuren sich freigemacht haben von sämtlichen gesellschaftlichen Konventionen, aber eben auch von sämtlichen Moralvorstellungen. Das heißt, diese beiden Figuren reden einfach ganz offen über Sexualität und dann plötzlich können die sich natürlich auf einer Ebene auch begegnen, dass eben dieses Spiel drumherum, das Verführungsspiel eben wegfällt und man einfach sozusagen ja einen gemeinschaftlichen Akt vereinbart.
Und man dann quasi den Standesdünkel auch überwindet.
Genau, also natürlich muss man da sehen, dass natürlich sowohl der Graf als auch die Schauspielerin in einer Ausnahmestellung sind, der Graf eben aufgrund seiner aristokratischen Herkunft, seines gesellschaftlichen Standes, die Schauspielerin natürlich, aber eben auch eben durch ihren Künstlerstatus, eben dass ein Künstler sich nicht unbedingt eben den gesellschaftlichen Konventionen unterwerfen muss.
Die können sich frei machen und dann ist es dann die echte Lust, die dann erleben, oder geht es darum, um Lust im Endeffekt dann gar nicht mehr, sondern nur...
In dem Fall ist es tatsächlich eben keine echte Lust, die erleben, weil sie nämlich dann relativ schnell feststellen in einem sehr offenen Gespräch, wie langweilig eigentlich all diese Spiele um Sexualität sind, und sie dann letztendlich beschließen, okay, wir machen das jetzt trotzdem, aber wir haben eigentlich alles abgehandelt und wir machen es halt, weil es dazugehört, weil man sich jetzt schon getroffen hat.
Aber es geht immer um Sex und in jedem dieser Gespräche, und kommt auch jedes Mal zum Vollzug?
Es kommt in jedem Gespräch zum Vollzug, allerdings hat Schnitzler es natürlich auch so ganz elegant gelöst, indem eben diese Dialoge in der Mitte mit einer Leerstelle bezeichnet sind, wo dieser Akt stattfindet. Dieser Akt soll bei Schnitzler nicht gezeigt werden, er wird auch bei uns nicht gezeigt werden. Das wäre natürlich gerade im Zimmertheater nochmal was sehr Spezielles, weil eben die Zuschauer auch sehr nah dran sind an den Schauspielern. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht um den Akt an sich, sondern es geht um die Gespräche vorher und nachher. Und das ist das Wesentliche, und der eigentliche Akt eben bleibt eigentlich sozusagen Beiwerk.
Und da ist wie ist so ein Leerzeichen dann, wie füllt man das?
Also Frank Siebenschuh, der Regisseur, füllt dieses Leerzeichen ganz klassisch mit Musik. Also mit unterschiedlichen. Es gibt für jede Szene ein kurzes Musikstück, das eben sozusagen ja wie eine Ouvertüre am Beginn steht und eben an der Leerstelle zwischen den Gesprächen steht, wenn eben der Sex vollzogen wird.
Aber es gibt auf jeden Fall immer ein Vorher und ein Nachher, also es hört nicht auf mit dem Leerzeichen.
Nein.
Und das verändert die Leute ja sicher, die Charaktere.
Genau, also das ist eben das Interessante, eben auch zu gucken, wie die Figuren sich eben, gerade eben wenn es in den Spielen, also um nicht zu viel zu verraten, aber nur als Beispiel, das Stubenmädchen, der junge Herr, natürlich, wenn der junge Herr das Stubenmädchen verführt hat, ist das Stubenmädchen natürlich ganz schnell wieder uninteressant, weil er eigentlich nur schnell Lustbefriedigung gesucht hat, und das Stubenmädchen wird mit den Emotionen, die eigentlich der junge Herr und auch den Erwartungen, die der junge Herr bei ihr ausgelöst hat, alleingelassen. Und ja, so ist es eigentlich. In jeder Szene gibt es eben dieses Vorher-Nachher, und das ist eben auch das Interessante an dem Stück, eben zu sehen, nicht nur wie unterschiedlich die Figuren sich verführen oder verführen lassen, sondern eben wie sie sich auch hinterher verhalten und was dann auch oft eben einhergeht, nicht nur mit eben einen Partner fallen lassen, sondern auch zum Beispiel mit Schuldgefühlen oder einem schlechten Gewissen in Bezug auf den Partner gegenüber, aber auch eben auch Schuldgefühle sich selbst gegenüber, dass man eben seinen Trieb, seiner Lust so plötzlich nachgegeben hat.
Viele verschiedene Ebenen. Gibt es auch gleichgeschlechtliche Liebe? Homosexualität, ist das ein Thema?
Nee, das taucht im Stück nicht auf. Ich glaube, da hätte sich Arthur Schnitz tatsächlich zu weit aus dem Fenster gewagt, wenn es plötzlich eine gleichgeschlechtliche Szene gegeben hätte. Es wird ganz kurz angesprochen an einer Stelle, das heißt, dass es Homosexualität gibt, das ist Schnitzler nicht fremd. Es gibt eine Stelle, wo das ganz kurz abgehandelt wird. Allerdings wird eben über eine dritte Person gesprochen, die nicht in dem Stück auftritt.
Die zwei handelnden Figuren immer auf der Bühne, sind die ungefähr immer, ist es immer gleich getaktet? Oder wie funktioniert der Wechsel dann zwischen den Paaren?
Also der Wechsel zwischen den Paaren, wie gesagt, es bleibt ja immer eine Figur auf der Bühne stehen. Der Wechsel ist eigentlich ein Wechsel tatsächlich, auch ein zeitlicher, räumlicher Wechsel. Das heißt, die Figuren verändern sich natürlich auch im neuen Duo sozusagen. Das heißt, es kommen andere Aspekte raus. Auch wenn eine Figur eben auf der Bühne bleibt, lernt man plötzlich ganz andere Facetten dieser Figur kennen. Und ich glaube, das ist eben auch das Interessante, wie plötzlich ein Mensch sich eben verändert, wenn er mit einem neuen Menschen aufeinander trifft. Und natürlich bleiben bestimmte Aspekte eben gleich, also auch so in der Art und Weise, wie Figuren miteinander oder wie die Figuren sprechen, in der Ausdrucksweise. Aber was dann eben plötzlich neu an Begierde, an Erwartungen, Wünschen auftritt, das ist natürlich interessant zu sehen, wenn dann eben eine neue Figur ins Spiel kommt.
Die dann ja, je nach Gegenüber, so wie man, kennt man ja hier auch, ne? Wenn ich Schwäbisch mit jemandem Schwäbisch rede, rede ich Schwäbisch, aber sonst genau. Dann Hochdeutsch.
Ja, das ist natürlich auch, die Sprache spielt da tatsächlich auch eine große Rolle. Also gerade wenn eben ein Wechsel erfolgt aus einer Figur, die eben aus der gesellschaftlichen Unterschicht stammt, wie eben das Stubenmädchen. Ich habe ja vorhin die Struktur ganz kurz angeschaut. Es gibt die Szene der Soldat und das Stubenmädchen. Das Stubenmädchen spricht natürlich mit dem Soldaten ganz anders, als das Stubenmädchen mit dem jungen Herrn dann spricht. Also auch schon eben rein von den Sprachformen, von den Ausdrucksweisen.
Und das ist schon von Schnitzler so angelegt auch.
Das ist natürlich, weil er natürlich damit auch eben zeigen wollte, wie eben auch eine Stellung, eine Anstellung eben den Menschen eben auch beeinflusst in seinem Auftreten hier. Also dass eben ein Stubenmädchen ganz anders auftreten muss gegenüber der Herrschaft, als es jetzt eben im Prater mit dem Soldaten zusammen reden kann.
Wie habt ihr das szenisch umgesetzt? Wie sieht das Bühnenbild aus? Da lässt sich ja nicht so viel verändern, oder bringt jede neu auftretende Figur dann?
Nee, also wir haben ein Einheitsbühnenbild geschaffen, das hat Jörg Züsig entworfen. Ein sehr abstraktes Bühnenbild, das eben für alle Szenen eigentlich funktioniert, das auch in den Formen Aspekte eben aus dem Reigen sicherlich aufgreift. Also es ist auch interpretierbar in Formen, dass es eben auch phallusartige Objekte gibt, die dann natürlich auch eben hin und her geschoben werden können. Es ist einerseits ein sehr flexibles Bühnenbild und wir haben dann versucht, eben sehr minimal Veränderungen reinzubringen. Das heißt, auch die Schauspieler tragen ein Grundkostüm, das durchaus ein gesellschaftliches Grundkostüm ist. Also dass die Herren haben Hemd und Hose und entweder eine Weste oder ein Sakko an. Die Frauen haben entweder ein Kostüm an oder eben ein Kleid an. Und nur minimale Versatzstücke, kleine Requisiten zeigen dann eben an, was für eine Figur jetzt eben auftritt. Also der Dichter, der dann eben ein kleines Notizbuch und einen Stift mit reinbringt. Oder die Dirne, die ein typisches kleines Handtäschchen mit dabei hat.
Aber der Soldat hat keine Uniform an, das Stubenmädchen keine.
Das Stubenmädchen hat keine Schürze oder ähnliches an, sondern auch da ist ein kleiner Unterschied natürlich, wenn das Stubenmädchen auf dem Prater ist, dann braucht es natürlich auch kein entsprechendes Accessoire, weil dann hat sich das Stubenmädchen natürlich zum Ausgehen schick gemacht und erst wenn das Stubenmädchen dann eben in die nächste Szene wechselt, dann bekommt sie ein typisches Requisit für ein Stubenmädchen, nämlich einen kleinen Staubwedel.
Musik, hast du gesagt, ist auch wichtig, ist immer in den 6 Szenen dann quasi
da? Ja, genau, in den Pausen, also zwischen, also wenn die Akte eigentlich anstehen, gibt es Musik, aber es gibt auch zu Beginn jeder Szene die gleiche Musik, die sozusagen schon wie eine Ouvertüre sozusagen ein Thema vorgibt und das ist so unterschiedlich eben auch, wie die Figuren sind. Das geht vom Volkslied über klassische Musik bis hin zur Rockmusik oder Hardrockmusik. Insofern kriegt da auch jede Figur, die eben neu auftritt, sozusagen eine kleine Erweiterung und dadurch natürlich auch nochmal eine Erweiterung, was die Figur betrifft. Denn man macht sich natürlich Gedanken darüber, was für eine Musik könnte eine solche Figur hören.
Was ihr ja, das habt ihr dann quasi nach heute übersetzt auch.
Das haben wir nach heute übersetzt. Also da sind wir relativ frei natürlich mit umgegangen. Ich denke, das ist auch ein Aspekt, der natürlich auch vom Regisseur abhängig ist und von den Formen, die eben Frank Siebenschuh in seiner Inszenierung aufgreift. Es ging eben, wie gesagt, eben nicht so um diese Standesunterschiede und das Sozialkritische, sondern eben um das, wie Menschen sich begegnen.
Wie seid ihr mit der Sprache da verblieben? Wie viel hat man da verändern müssen?
Da sind wir relativ nah am Schnitzler geblieben, denn der Vorteil des Schnitzler-Textes ist, er ist eben keine, er ist auf der einen Seite natürlich eine Kunstsprache, die versucht, Dialekte oder Gesellschaftsformen aufzugreifen, auch in der Sprache aufzugreifen. Auf der anderen Seite sind dann eben diese sprachlichen Elemente bei den Figuren, eben Soldat, Stubenmädchen im Prater, das ist einfach eine Alltagssprache, die unserer heutigen Alltagssprache sehr ähnlich ist. Da muss man gar nicht besonders viel verändern. Und natürlich auch die höheren gesellschaftlichen Schichten, die angesprochen werden, wenn die sich miteinander unterhalten. Das ist tatsächlich anscheinend, oder hat man so das Gefühl, hat sich auch da sprachlich nicht so viel verändert. Also es ist so eine bisschen Bussi-Bussi-Promi-Gesellschaft und wir haben minimal einzelne Wendungen rausgenommen, also so, dass die, gerade zum Beispiel Adelstitel oder so, das ist natürlich ein bisschen, ja, kennt man heute nicht mehr, aber ich meine, gerade zum Beispiel auch in Österreich sagt man ja durchaus schon noch zu einer Frau, gnädige Frau, oder das kennt man ja auch eigentlich, glaube ich, hier noch so im Alltag, wenn man in gesellschaftlichen Kreisen unterwegs ist oder besonders höflich sein möchte. Und das heißt, da haben wir gar nicht so viel verändern müssen.
Gibt es ein bisschen Wienerisch?
Natürlich gibt es auch ein bisschen Wienerisch. Es gibt natürlich die Szenen, die im Prater spielen, die eben der Alltagssprache angelegt sind. Die sind natürlich auch dem Wiener Dialekt angeglichen und das werden wir auch ein bisschen aufgreifen. Ich glaube, davon leben aber auch ein bisschen die Szenen natürlich. Das, was wir heute ja noch als Wiener Schmäh kennen und schätzen oder nicht schätzen, je nachdem, das macht natürlich auch ein bisschen den Reiz dieses Stückes aus. Und dadurch, dass es eben auch nochmal über diesen Wiener Schmäh oder diese Wiener Dialekte auch ein bisschen in eine andere Welt entführt. Und das will natürlich Theater auch immer ein bisschen natürlich in eine andere Welt entführen.
Und diese Geschichte auch mit dem Skandal, dieser Kontext, schwingt das heute auch noch mit? Oder kann das vielleicht sogar dieses Thema auch heute noch irgendein bildungsbürgerliches Theaterpublikum ein bisschen irritieren?
Ich glaube schon, dass es ein Stück ist, das bis heute irritiert, weil es eben so direkt und offen über Sexualität spricht in unterschiedlichen Formen, unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen. Dadurch, dass natürlich auch in der Mitte jeder Szene eine Stelle ist, die eindeutig ist. Es gibt sogar Szenen, da gibt es zwei eindeutige Stellen, also das irritiert natürlich. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch irritiert, weil nicht jeder natürlich offen über Sexualität sprechen kann oder sprechen möchte. Und insofern ist es aber, glaube ich, auch ganz gut, dass wir dieses Stück in den Spielplan aufgenommen haben, um einfach auch diesen Diskurs wieder voranzubringen, über was soll man sprechen, darf man sprechen. Ich meine, es gab ja gerade im Sommer und im Frühjahr auch immer wieder diese Demonstrationen gegen den Bildungsplan Baden-Württemberg, inwieweit über Sexualität und dann eben auch Formen wie Homosexualität oder Transsexualität im Unterricht gesprochen werden sollte. Da bin ich persönlich einfach auch komischerweise einfach irritiert, was eigentlich das Problem ist, eben auch wissenschaftlich oder im Lehrplan über solche Themen zu sprechen. Es geht ja gar nicht darum, und darum geht es auch bei Schnitzel nicht, dass da jetzt eine fertige Moral vorgesetzt wird oder ein Thema vorgesetzt wird, das eindeutig von Schnitzler bewertet wird, sondern es soll eigentlich jeder drüber selber nachdenken und es soll eigentlich eher eine Diskussion auslösen und da hoffen wir natürlich, dass dieses Stück auch heute noch diese Diskussionen auslöst und es löst bei uns im Team natürlich Diskussionen aus in der Arbeit und ich denke, dadurch wird es auch beim Publikum Diskussionen auslösen. Und ich bin schon sehr gespannt, also ich war auch im Vorfeld, als wir den Spielplan so verkündet haben, ich bin sehr viel im Kontakt mit Lehrern auch, es gibt am Zimmertheater so einen ja unregelmäßigen Schulfix Literatur und Theater, ja eben auch dieses Schulfach thematisiert Literatur und Theater. Und dort kam mir dann auch auf das Thema Reigen zu sprechen. Und viele Lehrer sind auch neugierig, eben wie Schüler eben auf dieses Thema reagieren. Denn tatsächlich sind wir in unserer Alltagswelt konfrontiert mit Sexualität, sei es in der Werbung, im Fernsehen, im Radio, Im Moment sprechen wir wieder über dieses Thema, die Werbung ist geprägt von dementsprechenden Bildern, die, man denke nur an irgendwelche Axt-Werbungen oder ähnliches, die eindeutig nur auf Sexualität gehen und auf der anderen Seite eben, dass über dieses Thema diskutiert wird und dass es eben auch mal sozusagen ein Aspekt der Kunst und das der Bühne eben auch sein kann. Da bin ich sehr gespannt, auch eben wie Schüler drauf reagieren werden. Da freue ich mich auch schon auf Diskussionen nach den Vorstellungen.
Ist also nicht ab 18?
Nein, also es ist ja auch nicht, es wird ja auch nichts Eindeutiges gezeigt auf der Bühne. Es gibt keine Nacktszenen, also auch um die Leute schon mal vorzuwarnen, die sich gegen Nacktheit auf der Bühne aussprechen. Es wird keine einzige Nacktszene bei Reigen geben und es wird eben alles über Worte verhandelt und über Andeutungen verhandelt. Und insofern, glaube ich, ist das, also ich persönlich hätte kein Problem, da auch 15-, 16-Jährige reinzuschicken.
Reigen von Arthur Schnitzler, Premiere ist am Samstag. Heute, jetzt gerade, läuft eine Probe. Heute Abend ist der erste Durchlauf.
Nee, der zweite Durchlauf. Wir hatten letzte Woche schon einen Durchlauf, aber heute Abend dann eben den zweiten. Dann aber mit komplett mit Originalkostüm und Maske.
Und dann seid ihr auf einem guten Weg oder was gibt's noch zu tun die Woche?
Jetzt stehen noch so eben die Übergänge zwischen den einzelnen Szenen, muss man nochmal sich ein bisschen angucken, weil viele eben, weil es eben Zweier-Szenen sind, wurden natürlich diese Szenen einzeln geprobt. Das sind jetzt natürlich die Aufgaben dieses Durchlaufes, die Szenen aneinander anzufügen. Dann steht noch ein bisschen Pressearbeit natürlich an Naja, so eine Premiere will ja auch gefeiert werden. Das heißt, natürlich muss auch die Premierenfeier vorbereitet werden.
Gibt es da dann auch ein entsprechendes Angebot, passend zum Stück, irgendwas?
Naja, nachdem wir die Penisnudeln schon bei Ansage einer Striptease-Nummer verbraucht haben, glaube ich, werden wir uns in dem Fall relativ klassisch halten und ein ganz normales Premierenbuffet anbieten.
Ist die erste Premiere von der Spielzeit immer noch ein bisschen größere Anspannung, Aufregung oder eine wie die andere?
Ich glaube, im Theater ist die Anspannung dieser ersten Premiere gar nicht so groß, aber die Erwartungshaltung beim Publikum ist immer eine größere. Das zeigt sich allein daran, dass die erste Premiere der Spielzeit meistens schon 4 bis 6 Wochen vorher ausverkauft ist, während eine normale Premiere meistens 3 Wochen vorher ausverkauft ist. Also die Leute sind dann natürlich schon gespannt, mit was das Zimmertheater eröffnet und wie diese Produktion wird.
Also für Samstag gibt es keine Karten mehr.
Samstag ist leider schon komplett ausverkauft, aber wir spielen das Ganze am 8.10., am 9.10. und am 11.10. Das sind auf jeden Fall die nächsten Termine und da gibt es auf jeden Fall noch Karten.
Reigen im Zimmertheater ab Samstag und dann geht Schlag auf Schlag, oder? Premieren?
Die nächste Premiere dann erst im November. Nee, stimmt gar nicht. Ende Oktober haben wir dann schon wieder eine Premiere. Das ist allerdings eine Kooperationspremiere mit dem Theater Gobelin von Janne Wagler, La Celestina, ein spanisches Stück. Das werden wir aber auch hier im Lokalmagazin dann an entsprechender Stelle vorstellen.
Da freuen wir uns drauf, wenn ihr wieder da seid. Vielen Dank, Michael Hanisch vom Zimmertheater. Schön, dass du da warst. Viel Erfolg bei der Premiere natürlich.
Ich danke, dass ich immer wieder kommen darf.
Gerne.